Das war Freude beim Opfer, oder? Ein paar haben sich gefreut eben, habe ich gehört. Ein paar haben gelacht. Ja, Pino habe ich rausgehört. Halleluja, Freude ist gut. Freude verjüngt. Und Mut bedarf einer freudvollen Haltung. Und das ist das Thema von heute. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit einem französischen Titel predige. Courage. Courage. Ihr kennt alle den Zauberer von Oz, die kleine Dorothy, die im Lande Oz landet. Und dann begegnet sie diesen verschiedenen Figuren. Und eine davon war dieser beeindruckende Blechmann. Es war der Löwe, dem Courage fehlt. Der Löwe fehlt die Courage. Blechmann fehlte sein Herz, das gehört zusammen. So, manch einer von uns wirkt vielleicht löwig. Vielleicht bist du sehr gefürchtet auf deinem Arbeitsplatz, als eiskalt und berechend. Als rigoros führend. Ich hoffe nicht. Aber könnte sein. Ich habe sowas schon gehört. Dass Leute, die hier am lautesten Halleluja geschrien haben, bei der Arbeit am gefürchtetsten waren. Und das ist natürlich übel. Stimmt's? Aber wenn wir Courage haben, Courage nach dem Maßstab des Wortes Gottes, dann ist unsere Kühnheit oder unser Mut, so könnten wir es auch übersetzen, etwas Wunderschönes, etwas Helfendes, etwas Auferbauendes, etwas, was dich zum Magnet macht. Männer und Frauen mit Courage, mit geistlicher Ausstrahlung ziehen immer Menschen an. Selbst Menschen, die gar nichts mit Gott am Hut haben, sind gerne in deiner Umgebung, wenn du diese Art Courage hast. Diese Courage ist sowas wie eine Furchtlosigkeit, eine Sorgenfreiheit. Das, was wir eigentlich alle haben dürfen. Von Gott her ist diese Sache längst in seinem Eisschrank sozusagen geparkt, für seine Familie zum Abholen. Nicht jeder hat es schon geholt, vielleicht holt es heute der eine oder andere noch. Ich weiß wenigstens von 7 glorreichen Männern, die es heute hier vor ihren Familien tun werden, die Courage in einer bestimmten Form ausdrücken werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und alles beginnt mit einem Satz. Lest ihr, wenn ihr wollt, in Josua 24, Vers 15 zum Ende hin. Da steht Folgendes. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Josua, also es ist immer gut, man guckt sich an, wer hat denn das gesagt in der Bibel und in welchem Zusammenhang ist es passiert. Josua war der Nachfolger von Mose. Er war damals schon Heerführer, er war mit maßgeblich dabei, das gelobte Land einzunehmen. Er war einer der 12 Kundschafter, die Mose noch geschickt hat, dass Josua ein junger Mann war. Er war einer der beiden einzigen, die zurückkamen und gesagt haben, geht klar, wir nehmen das Land ein, ist alles in Ordnung, beste Früchte, Riesen, Ernte, alles da. Die anderen haben ja gesagt, hey, es sind wie Heuschrecken und so, und schaffen wir nie. Josua hat live miterlebt, was es kostet, keine Courage zu haben, wenn es darum geht, Gott gehorsam zu sein. Gott hat gesagt, ihr sollt das Land einnehmen. Und 10 von 12 Kundschaftern haben dem Volk Angst gemacht und ihm geraten, bloß nicht. Wir gehen alle drauf. Was hat das Volk gemacht? Das ist die Gefahr im demokratischen System. Sie haben einen Mehrheitsbeschluss gefasst. Wir gehen nicht. Das Ende dieser Entscheidung war das Ende einer ganzen Generation. Millionen von Israeliten starben in der Wüste, nur ein paar Steinwurf entfernt von dem Land, das Gott für sie vorbereitet hatte, weil sie keine Courage hatten. Sie hatten Angst, die wollten kein Risiko eingehen. Sie wussten wohl, Gott hat gesagt, aber die Riesen waren doch so riesig. Versteht ihr? Die Umstände waren doch so gefährlich. Die Gefahren so deutlich. Sie wollten es einfach nicht riskieren. Sie hatten schon nicht so viel, was sie beschützen wollten, aber das wollten sie bitte schön nicht ins Feld führen. Das wollten sie nicht verlieren. Und dieser selbe Josua, der das mitgemacht hat, er war da als Kundschafter, er hielt die 40 Jahre aus mit seiner Generation und sah Freund nach Freund sterben. Die Bibel sagt, es blieben nur 2 übrig von den 12. Und vielleicht 2 von der ganzen Generation, so lese ich die Bibel an dieser Stelle. Das waren er und Kaleb, der andere Positive, der andere Couragierte, der gesagt hat, schaffen wir. Lasst uns gehen, lasst uns die Blatt machen. Wir holen das Land. Gott hat uns das verheißen, wir schaffen es. Das ist fantastisch. Die einen haben nur die positiven Dinge gesehen, die anderen nur die Gefahren. Aber ich rede jetzt nicht von positivem Denken, das könnte man leicht missverstehen. Es geht um Gehorsam gegenüber dem, was Gott gesagt hat. Und das ist nicht immer leicht. Das sieht nicht immer alles schon so fertig aus. Und es ist dann auch nicht immer so einfach, es zu tun. Ja, aber Gott hat doch gesagt, es muss doch leicht sein. Das hat Gott nicht gesagt. Auch die Einnahme des Landes dann nachher, nach 40 Jahren, durch die neue Generation, die jetzt herangewachsen war, durch Josua, der sie wieder jetzt rumführen durfte, auch das war anstrengend. Auch da gab es sicherlich Verluste. Das Land musste Stück für Stück erobert werden. Die haben es auch nicht freiwillig hergegeben, die da lebten. Aber was mich dann beeindruckt ist, diesen Mann zu sehen, er war wahrscheinlich etwa 10 Jahre alt. Das ist sein Lebensalter, was er erreichte. Und die Bibel sagt, zum Ende seines Lebens sprach er dieses. Er sammelte als letzte Maßnahme, bevor er wusste, er würde sterben, er würde heimgehen zu seinem König, sammelte er das ganze Volk und hielt diese berühmte Rede. Er sagte, Leute, das und das und das und das hat Gott für euch vor. Lauter gute Sachen. Aber schaut mal, wenn ihr das nicht tut, wird das und das und das passieren. Lauter schlechte Sachen. Ähnlich wie 5. Mose 28, ja, uns das klar macht. Segen oder Fluch. Und dann sagt er diesen beeindruckenden Satz. Er, der alte Patriarch, 110 Jahre alt. Stell mir vor, er steht da, seine Familie, Kindeskinder und was weiß ich, dritte, vierte Generation stehen auf seiner Seite. Und er übrigens, ich werde das nicht mehr machen wie vor vielen Jahren. Wenn ihr sagt, ihr macht, was ihr wollt, werde ich trotzdem was anderes tun. Ich werde mich jetzt nicht mehr der Mehrheit anpassen. Ich habe gelernt. Er sagte, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber was auch immer ihr entscheidet. Und wenn die Mehrheit meint, ich bin bekloppt und verrückt. Ich aber und mein Haus. Wir gehen die Richtung Gottes. Wir gehen den Weg mit Gott. Diese Entscheidung war nie populär. Damals ging es ja so aus, dass das Volk sagte, ja, wir kommen mit dir. So, die haben auch gelernt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass nicht alle begeistert sind, wenn wir den Weg Gottes gehen. Auch im Alltag nicht. In meiner Arbeitswelt früher. Ich habe ja viele Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet. Es war nicht immer jeder begeistert, wenn ich gesagt habe, sorry, aber was ihr da macht, das ist nicht in Ordnung. Das mache ich nicht mit. Ich lüge nicht nur, weil mein Chef sagt, ich bin nicht da. Sorry. Ich gehöre einem anderen Königreich an. Mit allem ich lüge. So. Es gefällt nicht, was weiß ich, wenn dein Mann nicht gläubig ist und sagt, ich will nicht, dass du in den Gottesdienst gehst. Hey, du weißt, was richtig ist. Und du gehst in den Gottesdienst, das wird ihm nicht gefallen. Ist das Mittagessen vielleicht nicht rechtzeitig fertig? Ja, es gibt diese Bereiche, wo ich mehr gehorchen muss als Menschen. Es ist keine Erlaubnis für die Frauen, wir wollen was. Ich glaube daran, dass die Frau tatsächlich den Auftrag hat, ihren Mann auch zu ehren und zu respektieren. In allen Bereichen, die das Wort nicht verletzen. Aber es gibt eben die Bereiche, wo ich entscheiden muss. Ich möchte euch gerne einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einem Spielfilm, der mit das Beste ist, was ich bisher so als Film gesehen habe. Das Wertvollste, was ich so kenne. Dieser Film heißt so wie unsere Predigt, so ähnlich. Courageous. Einige kennen den schon, andere vielleicht noch nicht. Ich kann euch sehr, sehr empfehlen, euch diesen Film anzuschaffen, nicht nur auszuleihen. Den solltet ihr besitzen, weil den wolltet ihr bestimmt öfters sehen und den wollt ihr bestimmt auch mal jemandem ausleihen. Ist der Ausschnitt bereit? Dann bitte ich, das Licht zu verdunkeln und Film ab. Erreichen, um die Botschaft mitzubekommen, um die es geht. Für die, die zu Hause zuhören, das Lied heißt As for me and my house, also jene Bibelstelle aus Josua 24 und ist von John Waller, W-A-L-L-E-R, John Waller. Findet ihr auf YouTube John Waller, As for me and my house. Schaut es euch an, es ist sehenswert. Ich glaube, dass echte Männer. Und entschuldigt bitte, diese Predigt geht tatsächlich in erster Linie an uns Männer. Echte Männer tun genau das, was wir in diesem Clip gesehen haben. Erstens, sie stehen auf und treffen Entscheidungen. Entscheidungen, die oft sagen Nein zu Dingen, die ihre Integrität und ihre Reinheit verletzen. Als zweitens, verändern sie Dinge. Ihre Haltung, ihre ihre Handlung, ihre Gedanken. Sie arbeiten dran, sie finden sich nicht damit ab, dass es so ist, wie es ist, so bleibt, wie es immer war. Weil du weißt, wenn du nichts änderst, bleiben die Ergebnisse auch die gleichen. Und wer will das schon? Und dann drittens, sie bleiben dran. Weil ich sage euch was, gute Männer, die die ersten beiden Schritte getan haben und den dritten verpasst haben, sind gescheitert. Denn wenn du gegen etwas aufgestanden und etwas entschieden hast, dann ist es fast wahrscheinlich, dass der Feind versucht, dich wieder zu Fall zu bringen, genau da. Und ist es dann passiert, was tust du dann? Es gibt Bereiche, da kommst du in deinem Glauben und mit deinen Entscheidungen raus. Und andere Bereiche, da weißt du ganz genau, kommst du alleine nie raus. Auch nicht mit deinem Glauben, sondern brauchst du jemand anders, der mit dir glaubt. Und deswegen sage ich das, echte Männer gehen auch den dritten Schritt. Und das ist der unbequemste von allen. Denn ich muss mich jemandem offenbaren. Ich brauche einen Rechenschaftspartner vielleicht, dem ich sage, wie es wirklich aussieht. Zu dem ich gehe, wenn ich gefallen bin. Der mir hilft, wieder aufzustehen. Der mir hilft, Gewohnheiten zu installieren, die mich schützen vor den alten Gewohnheiten. Sodass ich tatsächlich und mein Haus dem Herrn dienen können. Denn bei mir fällt alles oder steht alles. Falle ich als Mann? Wie wird es weitergehen? Wie werden meine Kinder sich entwickeln? Beobachte Kinder, Jugendliche in gläubigen Haushalten, wo der Mann vorausgeht, und beobachte sie in Haushalten, wo der Mann gefallen ist und nicht mehr aufgestanden ist. Die Unterschiede sind so furchtbar, dass man es nicht glauben möchte. Wir Männer haben so einen Einfluss. Jetzt kannst du sagen, habe ich nicht verdient, darum geht es nicht. Wir haben ihn. Als Mann hast du Einfluss, was deine Frau betrifft und noch viel mehr, was deine Kinder betrifft. Und was andere um uns herum betrifft, natürlich auch. Es gucken vielleicht mehr Leute auf dich, als du denkst. Und was du dir erlaubst, das wird andere vielleicht zerstören, wenn es dich nicht selbst zerstört. Also, die bleiben dran. Echte Männer stehen wieder auf. Sie suchen sich Hilfe, statt sich von ihrem Stolz behindern zu lassen. Ich habe mehr als eine Ehe scheitern sehen, weil der Mann sich weigerte, Hilfe zu holen. Sich Beratung zu holen, in die Beratung zu gehen, alles. Ich habe Ehen scheitern sehen, aus diesem einzigen Grund. Die Frau war bereit, alles mit durchzuhalten und mit durchzustehen. Aber der Mann war stolz. Das sollte niemand mitbekommen. Nach außen schön, gläubige Familie. Und nach innen zerrüttet und kaputt. Es hält nie ewig. Dieser Zustand, den hält keiner ein Leben lang aufrecht. So, lasst uns echt sein. Lasst uns dazu stehen. Ja, wir haben Schwächen. Ja, wir fallen auch mal. Aber wir stehen wieder auf. Wir sind nicht von denen, sagt Paulus, die zurückweichen. Das ist der Punkt. Selbst Paulus lässt uns andeutungsweise wissen, dass er auch seine Kämpfe hatte. Mit Sünde und mit Dingen. Hey, wenn Paulus kämpfen konnte, können wir es auch. Wenn Paulus fallen durfte, dürfen wir es auch. Aber wir stehen wieder auf. Die Frage ist, wer trägt die Verantwortung zu Hause? Wir wissen, dass es niemals mehr in unserem Land und wahrscheinlich weltweit alleinerziehende Mütter gab als heute. Binnen 10 Jahren, schreibt Spiegel Online, stieg der Anteil alleinerziehender Mütter von knapp 14% auf fast 18%. Im Osten wuchs er sogar von 19 auf fast 25%. Im Westen von 12 auf 16%. Überleg doch mal. Wahnsinn. Wo sind die Männer? Ja, es könnte jetzt viel darüber diskutiert werden, warum scheitern Ehen. Ich sage euch, die Gründe sind fast immer dieselben. Der Mann nimmt seine Rolle nicht wahr als geistlicher Führer des Hauses. Ich habe selten erlebt, dass Frauen sich ihrem Mann nicht gerne unterordnet haben, wenn sie sich dem Herrn unterordnen. Ein Mann, der Jesus unterordnet lebt, wirklich lebt, nicht nur wo es Sinn und Spaß und Vorteile bringt, sondern in allen Bereichen, dem folgt eine Frau sehr gerne. Es gibt keine größere Sicherheit, als jemanden zu folgen, der Jesus folgt. Seit genau 100 Jahren leidet Deutschland wie kaum ein anderes Land auf dieser Erde an Vaterlosigkeit. Vor genau 100 Jahren waren junge Männer, wie auch jetzt einige hier sitzen, sind in den Krieg gezogen, der damals der große Krieg genannt wurde. Wir lesen zurzeit viel und hören viel über diesen Krieg. Dieser Krieg war der Anfang vom Ende von Vaterschaft in unserem Land. Nicht, dass vorher alles ideal war, glaubt mir, es war es auch nicht. Es gab keine ideale Zeit. Es gab immer Väter, die versagt haben. Väter, die geflohen sind und all das. Aber ab diesem Zeitpunkt kam etwas erschwerend dazu, was vorher so noch nicht bestand. Es kam noch ein Zweiter Weltkrieg dazu, eine Diktatur. Zerstörten echte Männlichkeit und Vaterschaft, durch falsche Werte, durch Missbrauch von teils sogar geistlichen Wahrheiten, die der Führer auf sich bezog und damit alles kaputt machte, was damals an Glauben in Deutschland schon bestand. Und das hat dazu geführt, dass Männer heute oft überhaupt nicht mehr wissen, was Mannsein eigentlich bedeutet. Sie wurden nicht mehr zum Mann initiiert. Solch eine Initiierung kann nur durch einen Vater, einen echten Vater oder eine Gruppe von Männern geschehen, die die Werte echter Männlichkeit leben. Wir sind umgeben von unsicheren, ängstlichen Männern, die nicht wirklich wissen, wie sie mit ihrem Mannsein richtig umgehen sollen. Sie wissen es nicht, weil es nie in ihrem Leben einen Mann gab, wo sie das gesehen oder erlebt haben, was Mannsein eigentlich meint. Ich bin überzeugt, dass hier die meisten dazu zustimmen würden. Ich frage jetzt nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr selten passiert, dass ein Mann wirklich initiiert wurde von seinem Vater. So kennen Männer oft nur die pervertierte und kaputte männliche Spezies. Männer, die durch Alkohol, durch Gewalt und Frauentrophäen ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen versuchen. Und das ein Leben lang. Die glauben, dann bin ich Mann. Wenn ich genug vertrage, wenn ich jeden Monat eine andere im Bett habe, wenn ich das tollste Auto fahre, wenn ich das meiste Geld verdiene, wenn ich die höchste Karriereposition erreiche, dann bin ich Mann. Und selbst dann sind sie nie ganz sicher. Das ist meine Beobachtung. Ich habe mit Millionären gesprochen und mit Hartz-IV-Empfängern, alles dazwischen. Ich kenne die Bandbreite. Und ich habe sie überall getroffen, diese hochunsicheren Männer, die nicht wirklich wissen, wer sie sind. Und es versuchen zu betäuben, es versuchen auf sehr unglückliche Art und Weise unter Beweis zu stellen, dass sie Mann sind. Und doch immer diese Unsicherheit mit sich herumschleppen. Was sagt denn die Bibel über Verantwortung eines Mannes? Vielleicht zwei, drei Bibelstellen hierzu. Die erste, 1. Mose 3. Ihr habt diese Bibelstellen nachher alle auch genannt auf eurem Skript. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Er soll dein Herr sein. Wow, das ist ein harter Job. Ja, auch für den Mann. Auch für den Mann. Oft sieht man hier nur die eine Seite, ja, die einen betrifft. So, oh, ich muss mich unterordnen, der soll mein Herr sein. Bist du bekloppt? Kennst du den eigentlich? Ich ahne, was du meinst. Ich bin auch ein Mann. Ich habe noch keinen Perfekten getroffen. Habe auch noch nie einen Perfekten rasiert. Dann heißt es jetzt Paulus, pass auf, Paulus, Epheser, ich überspringe jetzt eine andere Bibelstelle, Epheser 5. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Überleg mal, der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt des Mannes, das Haupt der Gemeinde. Und er soll sie so lieben, das ist die andere Seite, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Glaubt ihr, Christus schlägt seine Gemeinde? Glaubt ihr, er missbraucht sie? Er zwingt sie dazu, alles zu tun, was er will? Nee, das tut er nicht. Er liebt seine Gemeinde, er versorgt seine Gemeinde, er segnet sie, er setzt sie frei, er qualifiziert sie, er gibt ihr Fähigkeiten, aber er lässt dir immer noch die Wahl. Ich habe Männer gesehen, die sagen, oh, ich bin doch der Herr über meine Frau. Und das Haupt auch noch. Was soll ich so ein Leben da als christlicher Mann? Was gibt es denn Besseres? Sie muss alles tun, was ich will. Das ist ein Missverständnis. Weil ich kann mich disqualifizieren als Ehemann. Nämlich dann, wenn ich nicht mehr so handle, wie Christus mit der Gemeinde handelt. Dann disqualifiziere ich mich. Und dann verstehe ich sogar, dass Frauen sagen, sorry, aber dir unterordne ich mich nicht. Nicht in dem Bereich. Du bist definitiv hier außerhalb vom Willen Gottes. Du bist egoistisch, du bist ein Arsch. Entschuldigt das Wort von der Kanzel, aber lass uns mal deutlich reden. Wir sind ja heute unter uns. Noch eine Bibelstelle, Epheser 6. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden.
Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Auch das sagt die Bibel über Verantwortung eines Mannes. Deine Kinder zu erziehen ist nicht Aufgabe der Frau. Oder noch schlimmer, des Kindergartens, der Schule, der Gemeinde. Das ist ein Missverständnis. Das war es nie. Das sind unterstützende Einheiten. Oder sollten es sein. Aber Aufgabe der Erziehung ist die von dir als Mann, weil du setzt Regeln. Der Mann ist es, der zornig sein darf in der Familie. Ich meine jetzt nicht zornig in Form von Gewalt und von Gefühlsausbrüchen, sondern zornig, um Grenzen zu markieren. Wenn Papa daheim stinkig wird, sollte das einen Grund haben. Und sollte das den Kindern zeigen, Alarmstufe rot. Ich sollte mich besser. Frauen haben das nicht so. Oder oft nicht so gesund zumindest. Wir Männer können zornig sein, ohne dass wir innerlich aggressiv werden. Das ist, zumindest kenne ich das von mir. Und das sind dann klare Worte, die auch aus einem echten Entsetzen herauskommen, über etwas, was ich beobachte, was absolut nicht in Ordnung ist. Und dann müssen meine Kinder auch mal schlucken, aber dann wissen die, Papa meint es jetzt gerade ziemlich ernst. Früher gab es ja noch Abstufungen. Man hat mal gesagt, Herr Vater, Frau Mutter. Ist ja so, ist noch nicht lange her, 100 Jahre zurück war das ganz normal. So, das drückte etwas aus. Die Amis haben das heute noch in gewissen Situationen, sagen die Kinder dann, Sir, wenn sie ihrem Vater antworten. Das heißt dann, der Vater hat gerade einen Befehl gegeben und keine Bitte. Ja, das ist leichter zu hören. Wir haben das nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. So, wir müssen schauen, dass wir das anders irgendwie vermitteln können. Und manchmal ist dann mal eine strenge Miene doch schon eine gute Unterstützung. Ein Mann, der den biblischen Standard wählt, hat also eine große Verantwortung. Und ich erlebe es halt oft, dass es falsch übertragen wird oder missbraucht wird. Die Frau wird unterdrückt, die Familie despotisch beherrscht und das dann alles im Sinne der Schrift. So wie Christus auf die Welt kam, um zu dienen, so sind auch Männer in ihrer Familie dazu aufgerufen, die ersten Diener zu sein. Wir dienen. Vielleicht oft im Hintergrund. Klar, die Frauen sind tagsüber daheim und müssen Dinge umsetzen. Aber wir Männer helfen, die Regeln klar zu machen. Und wir Männer bringen auch Konsequenzen mit rein. Das ist eine Stärke, die manchmal, oder ich beobachte es öfter, die Männer mehr haben als die Frauen. Frauen haben andere Stärken, noch andere Aufgaben hierbei. Frauen sollen dem Mann hier auch Gehilfe sein. Das ist nicht nur die helfende Hand, das ist auch jemand, der Ratgeber ist. Meine Frau ist mein wichtigster Ratgeber. Und ich werde mich hüten, irgendetwas in der Familie umzusetzen oder zu entscheiden, wo sie sagt, lass es. Sie würde sich mir unterordnen, würde ich es tun. Aber ich bin doch kein Idiot. Gott hat mir den besten Ratgeber der Welt an meine Seite gegeben. Die Person, die mich mehr kennt als irgendjemand auf diesem Planeten. So, wenn mich jemand warnen kann vor meinen eigenen Fehlern, dann sieht es. Ist nicht immer angenehm, wer wird schon gerne überführt, dass er gerade da einen Fehler macht. Aber ich sag dir, es lohnt sich. Es geht also daraus hervor, aus diesen Bibelstellen auch noch aus einigen anderen, dass ich als Familienvater in voller Verantwortung vor Gott meine Familie zu leiten habe. Das bedeutet, dass ich dafür sorge, dass meine Frau und meine Kinder im Glauben wachsen, so wie auch ich selbst mich bemühe, im Glauben zu wachsen. Keine Führung ohne Vorbild. Das geschieht, indem ich eifrig meine Bibel studiere. Das, was die Männer in dem Clip eben gemacht haben, wir haben die Bibel rausgeholt. Das Studium guter christlicher Bücher hilft dabei. Das Anhören von Predigten, auch auf CDs oder im Internet. Nur schau, dass du gut erwischst, es gibt auch viel Schrott. Nimm welche, die wirklich dich weiterbringen. Wo du weißt, wow, das sind Persönlichkeiten, die auch leben, was sie sagen. Das weiß man halt nicht von jedem immer. Aber bei unserer Website findest du eine ganze Menge von einigen wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten, die hier predigen. Die Gemeinschaft in einer verbindlichen Kleingruppe ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir nennen das hier Zelle, Zelltreffen. Zellen wachsen. Zellen entwickeln sich, nicht nur nach außen, auch nach innen. Zellen erneuern sich. Ich möchte mich erneuern im Geist meiner Brüder. Das sind Orte, wo Korrektur ist, wo Ermutigung ist, wo aber auch neue Inspiration kommt, wo ich vielleicht überhaupt Dinge erst lerne, die ich nie gelernt habe von meinem Vater. Wie bin ich als christlicher Mann? Wie mache ich gewisse Dinge? Wie führe ich meine Kinder? Wie helfe ich ihnen geistlich zu wachsen? Ich habe das ja auch nie erlebt als Kind. Wie mache ich das mit Kindern? Das sind alles Dinge, die muss ich lernen. Wir lernen es und die nächste Generation weiß es dann. Wenn deine Kinder so groß geworden sind, denen brauchst du keine mehr sagen. Die leben es sowieso, weil die wissen, wie es geht. Wir sind für viele Dinge die Pioniere. Wenn deine Kinder noch nicht erwachsen sind, du bist Pionier, mehr als du ahnst. Du wirst die Familiengeschichte der nächsten 1000 Jahre deiner Familie völlig umschreiben. Und mehr beeinflussen, als du ahnst. Wir werden das im Himmel erst sehen, was alles passiert. Stell dir vor, du rufst 500 Jahre später mal kurz auf die Erde. Pino, sag mal, guck, Pino und Sandra gucken runter und sehen die Ur Großkinder. Und du siehst, wie die genau dasselbe machen, was Pino in diesem Jahr eingeführt hat. Du denkst, wow, cool Gott, das war klasse. Danke, dass du mir das damals gezeigt hast. Da ist es natürlich ganz normal. Die Familie hat es nie mehr aufgehört zu leben, weil das war gut. Es hat gut getan, es hat geholfen, entwickelt. Und mich auch für den Dienst gebrauchen zu lassen, in der Gemeinde. Auch das ist Männlichkeit und Väterlichkeit. Ein Vater, der in der Gemeinde nicht seinen Job macht, nach den Gaben, Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat und die Berufung, unterstützt hat dessen, was die Gemeinde tut. Naja, ich meine, was sollen die Kinder denn machen später? Wir sehen ja, Papa, der macht nichts. Der sitzt immer nur daheim rum und beschwert sich und schimpft über irgendwelchen Dienstleiter, der irgendwas nicht richtig macht. Ja, toll. Was glaubst du, was du da großziehst? Kritiker gibt es genug im Reich Gottes. Brauchen wir keine mehr. Wir brauchen Leute, die Erntearbeiter sind, die mitmachen, die dabei sind. So, ein ganz wichtiges, hab einen Anschluss zu einer Gemeinde, wo das Wort Gottes klar gepredigt wird. Es muss nicht hier sein, es gibt viele in unserem Land. Aber finde eine, die Gott dir zeigt und sei da dabei. Ganz verbindlich. Die volle Verantwortung bedeutet, das seit Adam praktizierte Verhalten der Schuldabwälzung abzulegen und die eigene Schuld vor Gott und den Menschen zuzugeben. Jede Schuld ist vergebbar und eine geistliche Gemeinschaft, auch wie diese Gemeinde hier, wird Vergebung gemäß dem Wort Gottes jedem gewähren, der ernsthaft bekennt und Buße über seine Sünden tut. Wir wissen alle, es kommt der Tag, an dem wir vor dem großen weißen Thron stehen werden und Rechenschaft geben über dieses Leben. Die Bibel sagt, über jedes unnütze Wort. Wird bei einigen länger dauern. Als Ehemann will ich alles tun, damit es meiner Frau geistlich, körperlich und seelisch wohler geht. Stimmt's? Das heißt, manchmal, ich muss sie freisetzen. Das heißt, ich passe manchmal auf die Kinder auf, damit sie eine Quality Time mit sich selbst haben kann. Oder ich übernehme ab und zu die Kinder morgens, damit sie mal länger schlafen kann, damit es ihr gut geht. Wisst ihr? Das sind Dinge, wo ich gucken muss, wo kann ich es tun? Nicht jeder kann das tun. Aber was kannst du tun, um deine Frau zu segnen? Hast du schon mal in diese Richtung gedacht? Oh, ich habe schon so viel zu tun. Wir haben alle viel zu tun. Frag deine Frau. Ich habe noch keine Frau getroffen, der es langweilig war. Die Kinder hatte zu Hause und einen Haushalt zu führen. Der wird ja nicht langweilig. Einige führen noch ein Geschäft oder arbeiten noch irgendwo mit. Langeweile ist etwas, was hier eher selten ist. Also ich will meiner Ehefrau in Liebe und Achtung dienen, sie in der Hausarbeit unterstützen und mit ihr zusammen unsere Kinder erziehen. Als Eheleute werden wir im gemeinsamen Gebet vor Gott reden und werden Dank, Anbetung, Bitte und Fürbitte tun. Ich will meinen Kindern von klein auf die Wege des Herrn zeigen. Ich will sie ermuntern, Gutes zu tun. Unsere Kinder geben den Zehnten, seit sie, ich weiß nicht, 4 sind, 5 sind. Sie machen es mit einer Selbstverständlichkeit. Und sie erwarten auch, dass das passiert, was dem Bundeszeichen folgt, nämlich Versorgung und Ausgleich. Mein Rafa gerade, der gibt Zeugnis nach Zeugnis, wie Gott ihn segnet finanziell. Und er achtet darauf, dass die ersten 10% von allem, was er bekommt, das Geburtstagsgeld ist oder irgendwelche Taschengelder natürlich oder Zeugnisgelder, das wird sofort in Hand gegeben, das ist gar keine Frage. So, aber warum macht er das? Weil wir das sehr früh angefangen haben, ihnen zu erklären, sagen, das machst du. Am Anfang haben wir gesagt, du machst das. Und nachher sagen wir, du, ich würde das tun an deiner Stelle. Weil Papa und Mama können euch 100 Geschichten erzählen, warum das gut ist, warum wir das gut fanden, warum es uns gesegnet hat, das zu tun. Gott ist treu. So, in allen Bereichen. Meine Kinder lesen die Bibel, seit sie lesen können, etwa seit 7. 7, 8. So in dem Alter haben die alle angefangen. Und die haben in der Regel sehr schnell die Bibel in einem Jahr gelesen. Ich denke, vor ihrem 10. haben die alle die Bibel einmal auf jeden Fall in einem Jahr gelesen. Und danach mehrfach teils. Grace. Und das sind aber Dinge, führe ich sie da nicht rein. Das tut manchmal weh. Ich weiß noch, wo ich die Investition gemacht habe. Wir hatten Sommerferien vor ein paar Jahren und ich dachte, Mensch, die müssten eigentlich regelmäßig auch jeden Tag mit Gott verbringen und die Bibel lesen und so. Wie bringe ich das rein? Und dann haben wir gesagt, 3 Wochen haben wir Ferienzeit noch, dann machen wir das einfach. Jeden Morgen, um 10 Uhr oder so, nach einer gemütlichen Ausschlafzeit, haben wir uns zusammengesetzt und haben eineinhalb Stunden die Bibel gelesen und sind hinterher darüber ausgetauscht, was jemand gut fand und haben einen Bibelleseplan benutzt dazu. Und dann waren die 3 Wochen rum und ich dachte, was machen wir jetzt? Jetzt ist die Zeit rum. Und dann sagten meine Kinder, wir möchten weitermachen. Sag ich, wir möchten weitermachen. Ja, wir möchten das jeden Tag machen. Das ist gut. Oh je, dachte ich. Aber ihr kriegt das alleine hin? Nee, das kriegen wir alleine hin. Okay, was heißt das? 5 Uhr morgens aufstehen. Für jemand, der eigentlich ein Nachtmensch ist. Und ich habe es 1,5 Jahre gemacht.
Anderthalb Jahre, morgens um 5 Uhr mit den Kindern aufzustehen, nur damit wir zusammen eine halbe Stunde morgens dann die Bibel gelesen haben. Und dann habe ich sie irgendwann losgelassen. Und inzwischen ist das kein Thema, sie machen es jeden Morgen. Sie beten, wir lesen in der Bibel. Aber wisst ihr, wenn der Mann sie dich reinführt, dann passieren diese Dinge nicht. Jüngerschaft ist manchmal gar nicht so kompliziert, es ist einfach nur praktisch. Man macht etwas und man macht es zusammen, bis es funktioniert. Ich will auch gesunde Grenzen setzen. Ich will mit meinen Kindern über Dinge reden, die wichtig sind. Ich rede über Sexting in der Schule oder über andere Dinge, die gerade so passieren. Und sag ihnen was dazu. Ohne, das darfst du tun, bla bla bla. Sondern sagen, guck mal, das passiert, wenn man das tut. Schau mal, das kommt bei raus. Also ich setze Grenzen für meine Kinder. Meine Kinder haben keinen Facebook-Account und auch keinen Internetzugang. Sie haben alle ein iPad. E-Mails schreiben, Kontakt zur Außenwelt. Und unter Aufsicht dürfen auch am Computer, der in der Küche steht oder in einem Büro. Und dürfen da was recherchieren für die Schule und so weiter. Aber die Grenzen setze ich. In unseren Kinderzimmern gibt es keine Fernseher. Und wird es nie welche geben, solange sie unter 18 sind. Warum? Nicht, weil ich meine Kinder nicht mag. Ich segne sie mit allem, was ihnen gut tut. Aber ich bewahre sie vor Dingen, wo ich genau weiß, sie werden sie in Schwierigkeiten bringen, die sie nicht wirklich brauchen. Ist es immer leicht? Nein. Wird es mit Begeisterung akzeptiert am Anfang? Nein. Du böser Papa, all die anderen dürfen das. Ich darf nicht bei WhatsApp sein, ich darf nicht in Facebook sein. Das gab diese Zeit. Aber preis sei Gott. Und die Kinder wissen, dass du es aus Liebe tust und erklärst es. Gerade Teenager verstehen dann schon. Nicht immer sofort, aber dann manchmal nach ein paar Tagen. Vor allem, wenn sie wissen, deine Meinung steht. Und du stehst dafür, weil du weißt, dass es richtig ist. Ich habe eine fantastische Tochter, die diese Dinge auch wirklich nach einer Weile versteht. Und dann auch sagt, ja, okay Papa, ich hätte es zwar auch gern, aber ich vertraue dir. Das ist wichtig, Vertrauen ist wichtig. Okay, ich gehe jetzt mal, ich bin jetzt weg vom Skript, ich gehe mal zurück. Mein erster Punkt kommt jetzt. Geistlich führen ist der erste Punkt. Ich bin der erste Diener in der Familie. Denn Epheser 5 sagt, liebe deine Frau und gib dein Leben für sie. Keiner kann jetzt hier die Hand heben, dass er das schon gemacht hätte. Sag, du bist auferstanden. So, wir haben also hier noch was vor uns, okay? Und ich verrate euch, dass das in der Regel heißt, dass bei uns nicht wirklich für sich sterben, aber bereit zu sein dazu. Bist du bereit, für deine Frau dein Leben zu lassen? Das ist der einzige Mensch, wo die Bibel sagt, du sollst es tun. Alle anderen sind Optionen, aber das ist, wo die Bibel sagt, als Ehemann solltest du für deine Ehefrau dein Leben lassen. Für die Kinder steht es nicht, für die Eltern steht es nicht, für den Pastor steht es nicht. Aber für die Frau steht es. So, ich bin der erste Diener, das ist ein Grundsatz. Ich denke immer wieder an Herbert Wehner, diesen großen SPD-Politiker, der sagte, ich diene. Das war sein Lebensmotto, seine Lebenseinstellung. Das hat mich immer berührt, wenn ich das gehört habe. Ich diene, was eine kurze, prägnante und sehr geistliche, obwohl er das vielleicht gar nicht wusste, Lebenseinstellung das war. Ich diene. Ist das deine Lebenseinstellung, wann immer du in irgendwas kommst? Oder fragst du, was habe ich davon? Das hört man viel öfter. Was habe ich denn davon? Warum sollte ich das tun? Wenn ich diene, mein Lebensmotto ist, dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Dann tue ich es, weil ich Diener bin. Und die sollte ich zumindest in meinem Haushalt haben. Und besser auch noch in der Gemeinde. Und noch besser auch noch auf deinem Arbeitsplatz. Denn ich sage dir, dienen bringt immer auch Verdienen. Leute, die dienen, werden befördert. Leute, die dienen, bekommen mehr Verantwortung und mehr Autorität. Das ist immer so. Das habe ich überall beobachtet, wo ich meine Augen aufgemacht habe. Echte Diener sind nämlich selten. Ein Chef weiß, du arbeitest genauso weiter, wenn er nicht dabei ist, wie wenn du da bist. Ey, was? Die Beförderung kommt. Du wirst der neue Abteilungsleiter, ist doch gar keine Frage. Aber ist es so? Tust du das? Bist du ein Diener? Ich bin verantwortlich, dass meine Familie versorgt ist. Mein Einkommen sollte meine Familie versorgen, als Mann im Haus. Das heißt nicht, dass die Frau nicht mitarbeiten darf. Aber als Mann Gottes werde ich nicht in Arbeitslosigkeit drin bleiben. Ich werde tun, was ich kann, um meine Familie zu versorgen und zu segnen. Darf ich so offen reden? Ich bin verantwortlich, dass meine Familie ein gutes Heim hat, dass sie versorgt ist. Ein treuer Mann zu sein, bedeutet, du sollst nicht Ehe brechen.
Das heißt wörtlich, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich habe noch ein paar andere Bibelstellen dazu. Die Frau wurde als Gehilfin des Mannes erschaffen, nicht um ihm sklavisch alle Wünsche von den Lippen abzulesen und zu erfüllen, sondern um ihn zu ergänzen in seiner Unzulänglichkeit. Oder anders gesagt, die Rippe fehlt Adam bis heute. Wenn es darum geht, die eheliche Treue zu halten, ist nicht gemeint, zu keiner Prostituierten zu gehen. Das ist nicht alles. Wir Männer wissen, dass wir versuchbar sind. Wir wissen, dass wir augenmäßig versuchbar sind. Viele von uns zumindest. Die Augen sind schnell bei einer anderen Frau. Wir nehmen Dinge schnell wahr, checken schnell ab. Und schnell kommen andere Gedanken dazu. Ich rede jetzt nur für mich, ich und mein Haus. Du musst entscheiden, ob du das tust oder was du tust. Aber ich will nicht zulassen, dass sich andere Frauen zwischen mich und meine Frau drängen. In keiner Weise. Ich gehe mit keiner Frau alleine essen oder sitze auch nur mit einer alleine in einem Fahrzeug. Niemals. Ich erlaube mir keine Fantasien mit anderen Frauen. Ich bekenne meiner Frau solche Gedanken, die sich auf eine andere Frau richten, wenn sie vorkamen. Da gehört auch viel Größe von der Frauenseite dazu, das auszuhalten. Wir hatten diese Zeit in unserer Ehe. Ist nicht mehr so heute, aber es gab diese Zeit. Gerade am Anfang dieser Entscheidung braucht es eine Weile, bis sich neue Gewohnheiten installieren und alte rausgedrängt werden. Ich lebe vor ihr im Licht. Es gibt keine Geheimnisse. Ich höre manchmal, dass Frauen nicht wissen, was ihre Männer verdienen. Das macht mich traurig. Oder dass Männer andere kleine Geheimnisse haben. Leute, glaubt dem Blödsinn nicht, dass kleine Geheimnisse die Beziehungen des anderen machen. Kleine Geheimnisse sind immer teuflisch und zerstören. Selbst wenn es harmlose Dinge zu sein scheinen. Weil es macht Vertrauen kaputt. Und meine Frau und ich, wenn wir uns anschauen, wissen wir alles voneinander. Jedes Gefühl, das irgendwie relevant ist, wir wissen es. Und es ist gut so. Und es hat uns nicht unattraktiver einander gemacht. Im Gegenteil. Ich vertraue keinem Menschen mehr auf diesem Planeten als ihr. Wir sind mehr miteinander durchgegangen als mit jedem anderen Menschen. Und du wirst es mit deiner Frau genauso erleben. Nur gibst du ihr auch das Vertrauen und die Wertschätzung dafür, für all die Jahre, die ihr zusammen wart. Dann schaut man nicht mehr nach jüngeren Frauen, weil die ja doch noch einen attraktiveren Körper haben. Wir wissen doch alle, wie die in 20 Jahren aussehen. Ich habe noch keine getroffen, die ihn behalten hätte. Das ist doch, die Hühnchen sind Hühnchen. Irgendwann werden es Hühner. Ich will nicht abfällig über irgendjemand reden. Das ist jede Zeit ist wundervoll. Hühnchen zu sein ist wundervoll, Huhn zu sein ist wundervoll. Oder Hahn oder wie auch immer. Jetzt hoffe ich, habe ich mich in irgendein Nest gesetzt. Es gibt ja wieder böse E-Mails, wenn ich daheim bin. Wie konntest du das sagen? Ich bin doch kein Huhn. Nein, nein, niemand ist ein Huhn. Es war nur ein Bild, okay? Oh Gott, oh Gott. Ah, man kann sich manchmal um was reden hier vorne. Okay. Ah, ich verbringe jede Woche mindestens einen Abend mit meiner Frau. Alleine. Ohne Kinder. Meine Kinder wissen, dass sie um 7 Uhr an diesem Abend verschwunden zu sein haben und nicht mehr auftauchen, weil sie in der Küche noch was essen wollen oder sonst was. Weil wir fahren nicht immer weg, das ist ja auch eine Finanzfrage. Wir haben gerne unsere Quality Time, unsere Eheabende zu Hause. Die meisten haben wir zu Hause, 9 von 10. Schauen wir einen netten Film an, verziehen uns ins Schlafzimmer oder auch woanders hin. Aber natürlich mussten die Kinder weg sein. So, wie kannst du das tun, deine Kinder einen ganzen Abend die Woche wegsperren? Meine Kinder wissen, wie gut ihnen das tut, wenn es den Eltern gut geht. Im Keller sperren wir sie nicht. Sie haben auch eine gute Zeit in ihren Zimmern in dieser Zeit, hoffe ich. Ja. Okay, und bereiten sich auf den nächsten Tag vor. Wir haben mindestens 2 Wochenenden im Jahr, wo wir zusammen wegfahren. Kleine Eheurlaube, muss auch nicht viel kosten, aber raus. Nur wir zwei. Romantik, Zärtlichkeit. Das ist so schön. Raus aus dem Alltag. Quality Time ist ein Schlüssel für die meisten Ehen, die ich kenne. Und zwar der größte. Weil oft ist einfach keine Zeit zu zweit mehr da. Manche sagen mir, wir haben jeden Abend zusammen. Ja und? Wir gucken Fernsehen. Ja. Macht einen Abend miteinander, wo ihr Dinge tut, die junge, romantisch verliebte Leute auch tun. Oh, wir sind schon 50. Ja und? Wenn du 80 bist, würde ich dir das selber empfehlen. Du musst leicht reden, du bist noch keine 80. Preis sei Gott. Aber ich beabsichtige es zu werden. Amen. Ich kenne auch 80 oder ja, zumindest fast 80-Jährige, die haben ein gutes Liebesleben. Preis sei Gott dafür. Ich will mich bemühen, meiner Frau täglich meine Liebe zu zeigen und darin nicht nachzulassen bis an mein Lebensende. Und wenn meine Frau in Gefahr gerät, körperlich oder seelisch, will ich mich daran setzen, meine Frau zu retten, ihr behilflich zu sein oder sie zu pflegen, was auch immer nötig ist. Ich werde da sein. Du auch? Weiß deine Frau das? Vielleicht sagst du sie einfach mal, dass du ihr Retter bist, ihr Held. Und wenn du zu schwer bist für ein weißes Pferd, geh zu Fuß oder kauf den Motorroller. Lass nicht Alter oder Gebrechlichkeit ein Hindernis sein. Wisst ihr, die Dinge bleiben doch gleich. Sag mir doch keiner, es verändert sich doch eigentlich gar nichts, außer wir selbst in unseren Einstellungen. Wir können aber unsere Einstellung wieder zurückfahren. Wir können einen Reset drücken und sagen, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Frau. Ich habe euch das vor Jahren mal erzählt, wo es mir in meiner Ehe so ging, wo Gefühle weg waren. Und scheinbar war meine Frau nicht nur noch eine Schwester für mich, war keine Gefühle, keine Leidenschaft mehr da. Über Monate und Monate. Andere Frauen wurden auf einmal interessant. Und all diese Dinge. Ich bin da durch. Ich weiß, wie das war. Ich weiß, wie nah wir daran waren, weiß ich heute, an der Trennung. Aber Gott hat mir sein Wort gegeben, hat mir gesagt, wenn ich das Richtige ausspreche, kommen die Gefühle. Und genau das war. Ich habe ihr gesagt, jeden Tag, ich liebe dich. Du bist meine Traumfrau. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe es gesagt, ohne es zu fühlen. Und es war keine Lüge. Weil es war meine Entscheidung. Ich habe entschieden, dass ich mit dieser Frau alt werden will. Und bis zu meinem letzten Tag an ihrer Seite sein werde, egal, was der Teufel mir über den Weg schickt. Und da waren auch schon andere Frauen, die deutliche Versuchungen gestellt haben an mich. Als Pastor ist man auch nicht immer so geschützt, wie man denkt. Gerade dann nicht. Deswegen diese Grundsätze. Denkt mal drüber nach. Nie mit einer Frau zusammen im Auto zu sitzen, wenn ihr alleine seid. Ich bin da schon in Schwierigkeiten geraten, auf einer Konferenz, wo ich war. Da war eine liebe Schwester, die wollte mich zum Hotel bringen. Und ich sagte, mach ich nicht. Warum nicht? Dann habe ich es dir kurz erklärt. Ich war nicht ganz sicher, ob sie es versteht. Das hat nichts mit dir zu tun, überhaupt nichts. Ich unterstelle dir gar nichts, aber es geht um mich. Ich habe einen Bund mit meiner Frau geschlossen. Ich mache das nicht. Vielleicht finden wir noch jemanden, der mitfährt. Und dann haben wir auch jemanden gefunden. Das war mir schon ein bisschen peinlich, weil es wirkte ja erstmal so, als ob ich irgendwas unterstelle oder als ob ich irgendein Monster wäre oder sowas. Und da war überhaupt nichts. Aber diese Entfernung vom Abgrund ist das Entscheidende. Es gibt Männer, die gehen immer so. Die flirten mit ihrer Sekretärin, gehen vielleicht sogar Mittagessen. Und wisst ihr, eine falsche Situation, eine falsche Vertraulichkeit. Wisst ihr, es geht erst über das Wort, dann geht es über die leichte Berührung, dann geht es um die Umarmung, dann kommt der erste flüchtige Kuss und dann ist es vorbei. So fängt es immer an. Keiner will es, aber es passiert so schnell. Leute, weil ihr über 40 seid oder über 50, ihr seid nicht sicher davor. Es kann sein, dass irgendein ganz hübsches, junges Ding dich als 60-Jährigen vergöttert. Weil sie vielleicht einen miesen Vater hat und zieht in dir all das, was sie sich wünscht und sofort bereit ist, mit dir zu schlafen. Echte Männer zu sein, heißt eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenzustellen. Alles andere kann jeder Hund. Ich überspringe jetzt ein bisschen, so ungern, wie ich das tue. Ich gehe zum zweiten Punkt. Geistlich kämpfen. Autorität zu achten ist ein wichtiges Ding, was wir beibringen, unseren Kindern besonders. Wie gehen sie mit Autoritäten um? Mit ihrem Lehrer, mit Polizisten, mit Politikern, mit Pastoren oder Leitern in der Gemeinde. Wie gehe ich selbst mit denen um? Wisst ihr? Achte, respektiere ich sie? Kriegen sie das mit, dass ich sie mit Respekt behandle? Oder wenn wir dann am Mittagstisch sitzen, ziehe ich dann erstmal über den her und über die her und sage, der hat ja keine Ahnung, die Lehrerin oder der Pastor ist ja wohl... Wisst ihr, das geht so schnell. Pastor zum Mittagessen gibt es oft so das. Also nicht bei uns, nicht bei uns. Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder. Könnt Römer 13 vorlesen und all diese, ihr wisst um diese Dinge schon. Ihr habt es auch in euren Schriften nachher zum Nachlesen. Ihr kriegt alle, wenn ihr wollt, so ein Handout am Ende des Gottesdienstes. Da stehen alle Schriftstellen drin, die ich hier zitiere. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ich habe gesagt, ein Mann soll fleißig sein, das glaube ich auch. Paulus sagte, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Harte Worte für manchen Christen heutzutage. Ich hoffe nicht in dieser Gemeinde, aber wer weiß, wer sich das hier anhört. Wenn du Christ bist und meinst, du könntest von Hartz IV leben, weil es bequemer ist. Ich rede nicht von der Notlage, da kann jeder reinkommen. Sondern weil du sagst, damit habe ich mich arrangiert, das kann ich bis zum Lebensende aushalten, wunderbar. Du machst dich, versündigst dich und du raubst deinen Kindern Achtung und Respekt vor dir selbst. Und auch vor der Zukunft. Und erziehst Leute, die du nicht wirklich willst. Als das, was sie nachher sein werden. Ich sage dir, Familie geht vor finanziellem Überfluss. Zwei volle Gehälter sind nicht immer die Lösung. Wenn es funktioniert, wenn die Kinder groß sind, spricht ja nichts dagegen. Aber ich sage dir, Familie geht vor Überfluss. Und die Ehe geht vor Überstunden. Auch das ist mir nicht fremd, dass ein Ehepaar in eine Krise kommt. Und sie sagt, er ist nie da. Das ist nicht nur so filmisch, wie man denkt. Das ist real. Das passiert. Die Frauen sind alleine. Und der Mann kloppt Überstunden für Überstunden, damit das Haus schnell bezahlt wird, damit man das zweite Auto finanzieren kann und ein, zwei Mal im Jahr im Urlaub fahren kann. Es ist nicht die Lösung, versteht ihr? Wie viele dieser Ehen enden mit Scheidung? Und der Mann, der wirklich gut wollte, er wollte das Richtige tun. Nach seiner Sichtweise war das perfekt, weil das hat er vielleicht von seinem Vater so gesehen. Und dann ist die Frau weg und er versteht überhaupt nicht, warum. Wenn dich das betrifft, bitte, bitte kehr um. Hör mit den Überstunden auf. Führ regelmäßige Zeiten mit deiner Frau ein. Jede Woche wenigstens einen Abend, den nur ihr gehört. Und da darf nichts dazwischen kommen. Den kann man verschieben und was dazwischen kommt. Aber dann ist es ein anderer Abend in der Woche, versteht ihr? Ich stelle mir das immer so vor, ich habe eine Verabredung mit Angela Merkel an diesem Abend. Da kann nichts dazwischen kommen. Da würde ich auch nichts dazwischen kommen lassen, oder? Das ist eine wichtige Persönlichkeit, wenn mir so jemand einen Termin gibt. Wie könnte ich da irgendwas dazwischen schieben? Das geht doch gar nicht. Aber meine Frau ist wichtiger als Angela Merkel für mich. Versteht ihr? Und das drücke ich aus. Wenn ich die Termine ständig hin und her schiebe, dann ist das nicht Wertschätzung, dann ist das Missachtung. Oh, ich erzähle euch heute so viele Sachen von mir. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ihr könnt jetzt über Vergebung sprechen. Ich sage euch nur so viel, Vergebung ist Pflicht, nicht Kür. Vergib deinem Ehepartner und vergib dir selbst. Und hol dir Vergebung ab von deinem Ehepartner und von dir selbst und von Gott. In allen bringen. Und dann fang neu an. Buße, Vergebung, neue Saat. Die drei Schlüssel, wo du überall rauskommst. Überall. Aber wenn Buße fehlt, funktioniert es nicht mehr. Wenn Vergebung fehlt, funktioniert es auch nicht. Und wenn neue Saat fehlt, geht es in der Regel auch nicht weiter. Die drei Dinge gehören zusammen. Sie sind ganz simpel, einfach zu merken. Buße, Vergebung, neue Saat. BVN. Wäre mal eine Abkürzung. Mein dritter Punkt ist Integrität. Was sind die Eigenschaften eines integren Vaters? Ich habe mir da kurz Gedanken gemacht und habe Folgendes aufgeschrieben. Ein integrer Vater sagt, was er meint und meint, was er sagt. Er ist klar, er ist verlässlich. Er hält sein Wort oder stirbt bei dem Versuch, es zu halten. Leute, mit so Vätern wollt ihr zu tun haben. Mit solchen Männern wollt ihr zu tun haben. Die, wenn die euch was zusagen, dazu stehen, auch wenn es sie was kostet. Manches Geschäft, was du vielleicht als Geschäftsmann machst, ist im Nachhinein vielleicht ein Minusgeschäft. Aber weil du zugesagt hast, und wenn es nur der Handschlag war, du hältst dein Wort. Weil wenn du es nicht hältst, verletzt du dich mehr als deinen Partner, mehr als deinen Kunden oder wem auch sonst. Mein Großvater hatte hier das Verein Kreditreform, dieses Büro hier in Limburg. Und da war es üblich, ich höre die Geschichten immer wieder von meinem Vater auch, die Geschäfte wurden mit Handschlag gemacht. Das war, was sie machten. Es war ein Handschlag zwischen zwei Männern. Und dieser Handschlag war so fest wie heute kein Vertrag. Wo sind wir heute? Jeder sucht seinen Vorteil, sucht Lücken. Warum suche ich Lücken? Ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht. Und dann kam nachher das Programm, sagte mir, was ich alles noch eintragen könnte. Und das war fast schon eine Anleitung zum Lügen. Und ich sagte, ja, ich könnte das noch. Ach, wozu? Ich segne den Staat. Preis sei Gott, kriege ich nicht ganz so viel zurück. Aber ich habe Deutschland gesegnet mit einer guten Summe. Preis sei Gott. Soll ihm doch gut gehen, unserem Volk, oder? Unseren Politikern soll es gut gehen, sollen geehrt sein mit guten Gehältern, sollen ihre Dienstreisen machen können. Die Straßen sollen aktuell sein, auf denen ich fahre. Unsere Kinder sollen die besten Lehrer haben. Ist doch fantastisch. Und ich darf da was zugeben. Warum soll ich mir alles zurückholen, was ich könnte? Ich gebe doch gern. Geben ist doch viel besser als nehmen, sagt die Bibel. Er schützt seine Familie auch durch das Aufstellen von Grenzen und Geboten. Er stellt Gott über seine Kinder und über seine Frau. Das ist, was ich meiner Tochter schon gesagt habe und was ich meinem Raphael auch neulich gesagt habe. Ich sage, wenn du einen Ehepartner findest, achte auf dieses eine Kriterium mehr als auf alles andere, dass er oder sie Gott höher achtet und wichtiger nimmt als dich. Selbst in der Hochhormonphase. Ja, rosarote bist, selbst dann. Wenn er es nicht tut, sei vorsichtig. Es könnte ein böses Ende nehmen. Weil dann zwei Welten miteinander leben müssen und das kann sehr schwierig werden. Manchmal klappt es nicht. Aber dem kann man aus dem Weg gehen, wenn man von Anfang an hier drauf achtet. Er dient seiner Familie, indem er sie nach Gottes Wort führt. Nicht nach seinen eigenen Ideen, sondern nach dem, was Gott sagt. Er ist konsequent und beständig dabei, das Richtige zu tun. Er bittet um Vergebung, wo er versagt hat. Männer, bittet um Vergebung. Auch da habe ich leider schon erleben müssen, dass es Männer gibt, die überhaupt noch nie in ihrem Leben gesagt haben, verzeih mir bitte zu ihrem Ehepartner. Und die hätten es 100.000 Mal sagen müssen. Und jedes Mal wird die Schicht der Bitterkeit dicker und die ganze Sache geht schief. So, brecht es auf durch Vergebung, indem ihr um Vergebung bittet. Es ist ein Geschenk, wenn es euch gegeben wird. Ein integrer Vater führt ein beständiges Gebetsleben und liest täglich im Wort Gottes. Ach, du hast keine Ahnung, wie viele Stunden ich glaube. Das ist mir völlig egal. Ich glaube auch viele Stunden. Und meine Bibellese ist meine private Zeit, ist keine Dienstzeit. Meine Gebetszeit ist meine private Zeit, keine Dienstzeit. Und ich habe meine Stunde mit dem Herrn. Dafür gucke ich halt weniger Fernsehen. Weiß sei Gott. Hat mich noch nicht verkrüppeln lassen. Ein integrer Vater hat gute Ratgeber und Männer, denen er Rechenschaft gibt. Such dir jemanden, wenn du noch keinen hast. Normal sollte das dein Zellleiter sein, das wäre ideal. Aber je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis ist, muss es vielleicht auch mal ein anderer sein. Aber sei nicht passiv hierbei. Du suchst dir Ratgeber. Und sei auch nicht eingeschnappt, wenn jemand sagt, sorry, das kann und will ich nicht leisten. Das ist jedem sein Recht. Aber such so lange, bis du einen hast, der sagt, okay, unter den Voraussetzungen bin ich dein Rechenschaftspartner, dein Ratgeber. Ein integrer Vater fördert, fordert und versorgt seine Frau und seine Kinder. Ganzheitlich. Er behandelt seine Frau als Königin und erwartet das auch von seinen Kindern. Wir haben manchmal in der Vergangenheit natürlich herausfordernde Situationen gehabt, wo meine Kinder nicht so mit meiner Frau umgegangen sind, wie wenn sie ihre Königin wäre. Das kennt ihr jetzt nicht, aber das ist bei uns tatsächlich passiert. Früher. Wenn ich da nicht eingreife, ändert sich da auch nichts. Wer kann sich schon selbst als Königin durchsetzen? Das ist ja Blödsinn, will ja auch keiner. Aber die Haltung dahinter ist die richtige. Weil was kommt dabei raus? Ein langes Leben. Ich möchte, dass meine Kinder lange leben. Die Bibel sagt, wenn ich Vater und Mutter ehre, werde ich lange leben auf Erden. Die erste Verheißung überhaupt. Das erste Gebot mit einer Verheißung. Und manche denken, naja, ist halt so, ist gerade in der Pflegephase. Erlaub es ihm nicht, in der Pflegephase zu sein in dieser Weise. Erlaub ihm nicht, respektlos mit deiner Frau umzugehen. Ach, ahnde das und lass es nicht durchgehen. Das sollten die empfindlichsten Strafen sein, die darauf folgen. Und er lebt vor, was er von seiner Familie fordert. Sonst vergiss es. Wenn du nur die Worte hast und nicht das Leben dahinter, kein Kind wird dem lange folgen. Wir leben vor. Das Kind darf mitbekommen, dass du schwach bist. Aber es sollte auch mitbekommen, wie du mit deinem Gott lebst und wie du Dinge vorlebst. Halleluja. Viele gute Gedanken auf diesem Ding. Aber ich möchte euch jetzt noch einen Videoclip zeigen, bevor wir in das Versprechen hineingehen, um das es geht. Zusammenfassend, wir kämpfen geistlich, wir führen geistlich und wir leben Integrität. Das sind meine drei Schlagworte für Mann sein, für Vater sein, nach Gottes Maßstab. So, lasst uns jetzt den Ausschnitt schauen aus Courageous, 4 Minuten etwa. Ich glaube, ich habe es ausgeschaltet. Okay. Integrität und Verantwortlichkeit beginnt immer mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung, der im Alltag weitere Entscheidungen folgen müssen. Und jeder, der diesen Entschluss fasst, wird herausgefordert werden. Einige werden versagen. Darum gehört eine Entscheidung immer dazu, wenn man diesen Entschluss für sich trifft. Nämlich, man holt sich sofort Hilfe, wenn man merkt, dass man es alleine nicht schafft, dass man in einem Bereich versagt. Das kann zum Beispiel der eigene Zellleiter sein oder auch ein geistlich reifes Ehepaar. Die Verantwortung hierfür, um Hilfe zu holen, sollte vom Mann ausgehen. Gerade wenn ihm sein Scheitern peinlich ist. Weil wer das nicht möchte, das sage ich jetzt zu den 7 Persönlichkeiten, die ich gleich nach vorne einladen möchte, wer das nicht möchte, sollte diesen Entschluss nicht unterschreiben. Es geht darum, als Mann aufzustehen, sich zu verändern und dran zu bleiben. Die 3 Schritte. Das ist alles, was es braucht. Und die von euch, die sich bei mir angemeldet haben und sagen, ja, ich will, die lade ich jetzt ein, hier auf die Bühne zu kommen. Und die Familien von euch möchte ich bitten, euch direkt vor die Bühne aufzustellen. Seite bitte. Das sieht gut aus. Die Familien kommen. Stellt euch doch bitte hier vorne, direkt vor eure Lieben dazu. Die Kinder dürfen auch gerne sich dazustellen, sollten dabei sein. Es ist eigentlich nicht geplant, aber ich möchte fragen, ob es vielleicht einen Mann gibt, der sagt, also da möchte ich unbedingt dabei sein. Da brauche ich auch keine Überlegenszeit, weil hinter all das, was gesagt wurde, stehe ich voll und ganz und das möchte ich ausdrücken. Euch möchte ich auch noch einladen, dazu zu kommen. Ich möchte euch bitten, das nicht spontan aus einer Gefühlsgeschichte herauszumachen, sondern aus einer Überlegung. Weil, ja, das ist eine Entscheidung mit Konsequenz. Also wenn da noch jemand ist, kommt bitte jetzt nach vorne. Wir machen gleich noch ein Gruppenfoto, wenn wir diesen Entschluss miteinander besprochen haben. Auf Englisch heißt es die Resolution, aber auf Deutsch heißt Resolution eigentlich Entschluss, darum steht dementsprechend auch Entschluss hier. Es wird danach auch für jeden von euch eine... Ja, gerne weiter. Es wird für euch dann nachher auch eine Urkunde geben, die ihr noch hier unterschreibt. Ich habe schon als Zeuge mit unterschrieben, so dass wir das dann auch ja in der Form machen, die dem Ganzen würdig ist. Wir haben viel gesprochen über das, worum es geht, darum werde ich jetzt diesen Entschluss vorlesen und bitte euch, 8, diesen Entschluss nachzusprechen. Und wenn eure Familie hier ist, schaut sie tief an dabei, denn es ist der Entschluss, der euch betrifft. Wenn sie nicht da sind, dann stellt sie euch einen Gedanken vor.
Meine Frau hört dann live zu.
Das ist prima. Gisela hört daheim zu, Gitta hört zu. So, ihr Lieben, dann sprecht mir Folgendes nach. Ich gelobe feierlich.
Ich gelobe feierlich
vor Gott die volle Verantwortung für mich, meine Frau und meine Kinder wahrzunehmen. Ich will sie lieben, beschützen, ihnen dienen und sie das Wort Gottes lehren als geistlicher Führer meines Hauses. Ich will meiner Frau treu sein.
Ich will meiner Frau treu sein.
Sie lieben und ehren.
Sie lieben und ehren.
Bereit sein, mein Leben für sie zu lassen.
Bereit sein, mein Leben für sie zu lassen.
Wie Christus es für mich getan hat.
Wie Christus es für mich getan hat.
Ich will meine Kinder segnen und sie lehren.
Ich will meine Kinder segnen und sie lehren.
Gott zu lieben mit ganzem Herzen. Ganzer Kraft und ganzem Verstand.
Ganzer Kraft und ganzem Verstand.
Ich will sie unterweisen.
Ich will sie unterweisen.
Autorität zu ehren und verantwortlich zu leben.
Autorität zu ehren und verantwortlich zu leben.
Ich will mich dem Bösen entgegenstellen.
Ich will mich dem Bösen entgegenstellen.
Nach Gerechtigkeit streben.
Nach Gerechtigkeit streben.
Und Barmherzigkeit üben. Ich will für andere beten und sie mit Freundlichkeit, Respekt und Mitgefühl behandeln. Ich will fleißig arbeiten für die Bedürfnisse meiner Familie. Ich will denen vergeben, die mir Unrecht getan haben, und mich mit denen versöhnen, denen ich Unrecht getan habe. Ich will aus meinen Fehlern lernen, meine Sünden bekennen und als integrer Mensch in der Verantwortung vor Gott wandeln. Ich will die Ehre Gottes suchen, seiner Gemeinde treu sein, seinem Wort gehorchen und seinen Willen tun. Ich will mutig arbeiten mit der Stärke, die Gott verleiht, dieses Gelöbnis zu erfüllen für den Rest meines Lebens zu seiner Ehre. Halleluja. Und Vater, ich danke dir für jeden dieser Männer, dieser Helden in deinen und in meinen Augen. Und ich segne euch, dass ihr diese Worte in eurem Leben installiert, dass ihr Männer seid, die die Geschichte eurer ganzen Familie verändern. Dass eure Stärke und eure Gottverliebtheit, eure Nachfolge Christi ein leuchtendes Bild ist für eure Kinder und für deren Kinder, für eure Frau. Ich danke dir, Vater, dass deine Salbung hier ist, um zu berühren und zu festigen und um zu helfen, aus anderen alten negativen Gewohnheiten rauszutreten und hineinzutreten in das, was sie gerade für sich entschieden haben. Ich danke dir, Herr, dass dieser Entscheidung dein Segen folgt, dein Ausgleich für jeden Mangel. Und ich danke dir, Vater, dass du ihre Ehen zu den besten Ehen machst, die es in unserem Land überhaupt gibt. Ehre sei dir, Vater, für diese Männer und Väter und Vorbilder für viele. Amen. Halleluja. Rutscht doch ein bisschen rauf, dann machen wir noch ein schönes Foto, wo es für unsere Fotografen, wenn ihr euch in die Mitte stellt, dann könnt ihr auch alle unseren Blick aufnehmen, sonst wird es immer schwierig. Rutscht ruhig noch ein bisschen zusammen, oder können Sie, wer knien kann, kann sich auch hinknien dazu, dann sieht das ein bisschen netter aus, wenn wir zusammen, genau, das ist prima. Okay, wir schauen zuerst zu seiner Kamera. Okay, Dennis, wir schauen alle zu dir. Okay, jetzt schauen wir zu diesen Kameras hier. Okay, alle Bilder im Kasten? So, dann entlasse ich euch als Männer Gottes zu euren Familien. Halleluja. Das heißt, eine Unterschrift ist natürlich noch zu leisten. Das will ich ja nicht vergessen. Die könnt ihr auch direkt hier leisten, wenn ihr wollt. So, Thomas, ich habe euren Namen hier drin stehen. So, bitteschön, hier vor Zeugen unterschreiben. Ja, ich gebe dir gerade einen. Michael. Dankeschön. Bitteschön. Giuseppe. Deshalb ist an Sigmund. Bitte schön. Chris. Bitte. Ralf. Frank. So, Walter, dir gebe ich einen. Der ist genau gleich, nur halt der Name steht noch nicht. Ja. Dann schreibst du einfach noch dazu. Prima. Oh, Giuseppe. Bitte schön. Wisst ihr, die Amerikaner hatten so einen wichtigen Tag, den feiern die auch immer, da haben die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Und das ist die Abhängigkeitserklärung von Gott. Halleluja. Das ist genauso ein wichtiger Tag für uns und eure Familien hier. Das Einzige, wovon wir abhängig sein sollen, ist unser Herr. Aber von dem richtig. Vielen Dank. Ich habe meiner Frau vor kurzem diesen Entschluss, den es auch für Frauen gibt, geschickt. Es kann sein, dass sie vielleicht irgendwann eine Predigt hinterher schiebt, die dann die Damen mehr anspricht und vielleicht dann auch noch ein paar Entscheidungen kommen. Weil wenn beide natürlich die richtigen Entscheidungen treffen, dann ist die Ehe das, was sie sein soll. Ein Stück Himmel auf Erden. Das ist gut so. Ja, wie gesagt, das Handout gibt es gleich beim Rausgehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und eine noch wundervollere Woche, die auf euch zukommt. Und erinnere euch daran, alles, was wir hier mitnehmen an Segen, ist nicht für uns alleine bestimmt, sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Bis nächsten Sonntag.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.